Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 28. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Longevity boomt. Das Streben nach Unsterblichkeit und die Wissenschaft hinter der Langlebigkeit ist aktuell ein beliebtes Thema. Menschen suchen zunehmend nach Wegen, um ihr Leben zu verlängern und ihre Gesundheit zu verbessern. Die rasante Entwicklung in den Bereichen Biotechnologie, Genetik und künstliche Intelligenz ermöglicht es Forschern, neue Ansätze zur Bekämpfung des menschlichen Alterungsprozesses zu erforschen. Mit dem zunehmenden Fokus auf Gesundheit und Wohlbefinden in der Gesellschaft wächst auch das unternehmerische Interesse an Möglichkeiten zur Verlängerung der Lebensdauer und zur Verbesserung der Lebensqualität im Alter. Zuletzt hat der CEO von OpenAI, Sam Altman, 180 Millionen Dollar in das Startup Retro investiert, das sich auf Langlebigkeit spezialisiert hat. Er gehört damit zu einer Gruppe von Milliardären wie Jeff Bezos, Elon Musk und Peter Thiel, die ebenfalls in Startups investiert haben, die möglicherweise eines Tages den Traum eines langen und gesunden Lebens verwirklichen können. Aber welche Technologien und Ansätze gibt es eigentlich in Sachen Longevity?
Tech Talk.
Senolytika. Diese Medikamente zielen darauf ab, seneszente Zellen, die zur Entzündung und Gewebeschädigung beitragen, zu eliminieren. Diese Zellen haben ihre Funktion verloren, aber sind nicht vollständig abgestorben. Daher werden sie auch Zombie-Zellen genannt. Durch die Entfernung dieser Zellen können Senolytika altersbedingte Krankheiten verlangsamen oder sogar umkehren. Nanotechnologie. Nanopartikel können in der Medizin verwendet werden, um gezielt Krankheiten zu bekämpfen und den Alterungsprozess zu verlangsamen. Zum Beispiel können Nanopartikel zur gezielten Freisetzung von Medikamenten eingesetzt werden, um altersbedingte Krankheiten zu behandeln. Genediting. Technologien wie CRISPR, die auch als Genschere bekannt ist, ermöglichen präzise Veränderungen im Erbgut, was die Möglichkeit bietet, genetische Ursachen von Krankheiten zu korrigieren oder den Alterungsprozess zu verlangsamen. Stammzelltherapie. Stammzellen haben das Potenzial, beschädigtes Gewebe zu regenerieren und den Alterungsprozess zu verlangsamen. Fortschritte in der Stammzellforschung können die Entwicklung neuer Therapien zur Behandlung altersbedingter Krankheiten beschleunigen. Diese sind besonders bei Geweben interessant, die nicht natürlich regenerieren können, wie Knorpel, der Herzmuskel oder das Gehirn. Welche Unternehmen und Startups die Entwicklung auf diesem Gebiet künftig vorantreiben werden, darüber erfahrt ihr jetzt mehr.
Experte der Woche.
Meine Expertin in dieser Woche ist Nina Ruge. Nina Ruge begann ihre Karriere als Studienrätin, bevor sie sich der Medienwelt zuwandte. Sie arbeitete als Regieassistentin und Redakteurin für verschiedene Film- und Fernsehproduktionen, bevor sie ab 1989 für das ZDF und andere Sender eine Vielzahl an Sendungen moderierte, darunter das Heute-Journal. Später moderierte sie auch politische Talkshows und Magazine wie 19 oder Wissenschaftsforum Petersberg. 2007 beendete sie ihre Moderatorentätigkeit bei Leute heute und arbeitete danach für ARD, ZDF, Phoenix und ARD Alpha. Unter anderem moderierte sie Talkshows und berichtete über verschiedene Themen aus Medizin und Technologie und konnte so ihr Interesse für diese Bereiche verfolgen. Seit 2019 konzentriert sie sich schwerpunktmäßig auf ihre Tätigkeit als Autorin. Sie veröffentlichte 4 Bücher zur Healthy Longevity-Thematik. Sie alle erklommen die Spiegel-Bestsellerliste. Nina, schön, dass du da bist. Die meisten kennen dich ja aus dem Fernsehen als Moderatorin, aber seit einigen Jahren bist du auch im Bereich der Langlebigkeit oder Longevity unterwegs, hast viele Bücher geschrieben, die Spiegel-Bestseller geworden sind und wir haben uns kürzlich auf dem Rejuvenation Startup Summit kurz gesehen. Willst du uns davon berichten? Und dann die zweite Frage, schicke ich gleich hinterher, was bedeutet Longevity für dich?
Oh, soll ich, wie viel Zeit habe ich? Halbe Stunde?
So viel du brauchst.
Also erstmal vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Rejuvenation Startup Summit ist eine Veranstaltung, ich glaube, die ist ziemlich einzigartig weltweit. Da kommen nämlich die CEOs, also die Chefs von Startups, die an Langlebigkeitsdrugs, also Medikamenten, aber auch Therapien arbeiten und stellen vor, wie weit sie sind, um die anwesenden Investoren zu motivieren, in sie Millionen zu investieren. Und es sind aber auch viele Longevity-Enthusiasten dabei, die eben gucken wollen, wie geht denn das weiter mit der ganzen Branche. Ist auch ein bisschen Presse dabei, aber denen muss man das wirklich übersetzen, weil die Vorträge sind dann so anspruchsvoll auf Englisch, dass man ziemlich tief im Thema drin sein muss, um wirklich zu verstehen und ein bisschen einschätzen zu können, ob die toll sind. Und mich hat's halt sehr, sehr fasziniert, in welchen Bereichen die unterwegs sind. Zum Beispiel waren 4 Unternehmen da, die kommen aus der ganzen Welt, ne? 37 CEOs waren da. Zum Beispiel waren 4 Startups zum Thema Senolytika da, also seneszente Zellen killen. Auf Deutsch und plump Zombiezellen. Das sind die Zellen, die, wenn wir jung sind, sehr gut sind und uns vor Krebs schützen. Und wenn wir alt sind, viel zu viel werden und unsere Gewebe besetzen, aber keine Funktion mehr haben, sich nicht mehr teilen und entzündungsfördernde Stoffe aussenden und auch noch ihre Nachbarzellen anstecken mit diesem Stadium. Die zu entfernen ist wirklich eine wichtige Aufgabe für gesunde Langlebigkeit. Und die 4 Startups, die dort präsentiert haben, haben 4 ganz unterschiedliche Zugänge, wie man das machen könnte. Ganz spannend. Aber es gab eben auch völlig andere Ansätze, wie zum Beispiel Blutplasma auszutauschen und das Albumin, das ja so wichtig ist für uns im Blut, auch zu ersetzen. Das ist sozusagen eine low-hanging fruit, weil das kann man heute schon tun, das wird heute schon angewandt, wird aber weiterentwickelt. Und was vielleicht als letztes für mich wirklich das Highlight des ganzen Kongresses war, das war das Opening. Mehmood Khan hat gesprochen, er ist der CEO, also der Präsident der Stiftung The Havolution Foundation aus Saudi-Arabien, located in Riyadh. Und man denkt, was machen denn die Saudis da? Die sind doch irgendwie, ja, sind die denn in unserem Radar? Oh ja, er hat eine fantastische Rede gehalten, die uns alle aufrütteln sollte. Und ich habe jetzt auch schon gedacht, dass ich die versuche, so weit wie möglich auch in die Politik zu senden, weil der hat sozusagen aus der Adlerperspektive deutlich gemacht, wie brisant das Thema Healthy Longevity für unsere Gesellschaften ist. Weil so viele Menschen weltweit, das gilt auch für Afrika, für Südamerika, für Asien, die Menschen werden alle älter. Die durchschnittliche Lebenserwartung ist 73 weltweit. Aber der Health Span, die Gesundheitsspanne am Ende des, also die, das Leiden am Ende des Lebens oder die Gesundheitsspanne über das ganze Leben, das hat sich nicht verändert. Das heißt, es wird irrsinnig teuer werden, die Menschen, die jetzt immer älter werden und immer länger mit Alterskrankheiten leiden, die irgendwie zu versorgen. Und das gilt für die Industrieländer und noch viel schlimmer für die Länder, die kein Geld haben und keine gesunde Gesundheitsinfrastruktur. Und in Saudi-Arabien haben sie ja das große Thema mit Diabetes. Es ist ernährungsbedingt, weil man sich auf eine spezielle Weise ernährt, die Diabetes fördert. Da kommen die Alterskrankheiten 10 Jahre früher als bei uns in den anderen Industriestaaten. Also das war so eine so aufputschende Rede. Der hat gesagt, es ist 11:55. Ihr müsst alle anfangen, alle Staaten, alle Politiker, alle Gesundheitsinstitutionen, endlich in Healthy Longevity zu investieren, in Forschung und Entwicklung. 1 Milliarde Dollar spendet die saudische Regierung pro Jahr weltweit, und das Geld landet nicht in Saudi-Arabien, für Forschung und Entwicklung und Ausbildung in Sachen Healthy Longevity. Also das ist vorbildlich.
Ich sehe das ganz genauso wie du. Sein Vortrag war wirklich sehr motivierend und hat auch klar gemacht, warum es volkswirtschaftlich so wichtig ist, dass wir jetzt unsere Gesundheitsspanne verlängern. Und dann eben quasi als notwendige Konsequenz natürlich auch etwas länger leben. Ich persönlich würde gerne gesund 120 Jahre alt werden. Was meinst du, ist es realistisch? Wie alt können wir werden?
Also, wie alt möchte ich werden? Ganz ehrlich, ich bin ja 67. Und die wirklich guten, sicheren Drugs und Therapien, die brauchen noch 5 bis 7 Jahre, bis die ersten auf dem Markt sein werden. Jetzt kann ich mit Lebensstilfaktoren, mit Ernährung, mit Sport, mit Schlaf, mit mentaler Resilienz, mit Kälte, Hitze etc., Bewegung, 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 kann ich viel machen. Aber das, was mich wirklich gesund länger leben lassen wird, das sind dann doch ab einem gewissen Alter die Drugs, also die Medikamente und bestimmte Interventionen, wie vielleicht Plasmaaustausch oder Blutwäsche oder neue Mitochondrien oder Stuhl, Transplantation, also wirklich den Stuhl jüngerer Menschen, die Bakterien zumindest, in meinen Darm zu pflanzen, all solche Therapien. Mhm. Und bis die auf dem Markt sind, bin ich schon ziemlich alt. Also wenn ich ganz kühl rechne, dann sage ich mir, ich werde alles dafür tun, dass ich, sagen wir mal, gesund 90 werde. Das ist so mein Ziel. Dein Ziel 120, ja, kann gut sein, dass du das schaffst. Aber für mich ist es wahrscheinlich eher so die Marke 90 und da eben ganz, ganz wichtig und mit fettem Ausrufezeichen gesund vom Barhocker fallen, tot.
Mit dem Weinglas in der Hand oder ohne Wein?
Ja, in dem Fall mit Weinglas in der Hand, weil das dann vielleicht doch ein wichtiger Übergang ist in eine andere Form der Existenz, die man vielleicht dann auch feiern sollte.
Es ist ja so, dass wir heute für alle 4 Jahre, die wir quasi überleben, ein weiteres Jahr durch die moderne Medizin dazugewinnen. Und führende Wissenschaftler prophezeien die sogenannte Longevity Escape Velocity. Also, dass wir irgendwann mal für jedes Jahr, was wir leben, mehr als ein Jahr dazu bekommen. Glaubst du, das ist in den nächsten 10 bis 15 Jahren erreichbar?
Ja, die Frage ist eben, ist es ein gesundes Jahr? Denn dieses Jahr ist ja eins, das die Medizin uns ermöglicht. Das ist die Reparaturmedizin. Was wir mit der Longevity-Bewegung wollen, ist, dass wir so früh wie möglich anfangen und spätestens mit 25 uns so aufzustellen, dass wir gar nicht reparieren müssen. Und die Medizin, die uns ein Jahr mehr schenkt, ist eben meist die, die uns hilft mit dem Schlaganfall, mit Krebs, mit Demenz oder mit all dem besser, länger zu leben. Aber wir leiden. Das ist ja das Gruselige. Der Mahmoud Khan hat ja auch diese wunderbare, ich sag, im zynischen Sinne, Zahl genannt. Wenn wir alle Krebserkrankungen weltweit bei allen Menschen heilen könnten, dann würden wir weltweit nur 3 oder 4 mehr Jahre gewinnen, weil die anderen Alterskrankheiten zuschlagen. Wir müssen unsere Zellkompetenzen und unseren Stoffwechsel und unseren Körper so stärken, dass wir keine Alterskrankheiten entwickeln oder eben erst ganz, ganz spät. Und diese Zahl, die du genannt hast, ist ja eigentlich eine, die uns sagt, hey, die Medizin wird mit irrem Aufwand und irren Kosten uns Jahre schenken, aber die sind nicht gesund.
Ja, aber das ist ja genau das Ziel der Longevity-Bewegung, dass wir möglichst lange gesund leben und dann, wenn es zu Ende geht, soll es schnell zu Ende gehen. Peter Attia spricht immer von der marginalen Dekade, die heute noch, ich sag mal so, ein längeres Siechtum ist.
Ja.
Ja, und das zu vermeiden, ist ein zentrales Element dieser Bewegung.
Ja. Und auch ich denke, der Wunsch, der tiefe Wunsch von jedem. Und deshalb ist diese ganze Branche ja auch so busy, weil die sich sagen, da steckt natürlich eine unglaubliche Gewinnchance drin. Jeder will das und wird dann auch, wenn es irgendwie geht, alles finanzieren, was ihm das ermöglicht. Und wer das erste Medikament hat, die erste Therapie, die uns wirklich hilft, das Altern von der Bettkante zu schubsen, die werden wir kaufen.
Und das Schöne ist, es sind ja viele Unternehmen nicht an hohen Profiten interessiert, sondern machen das fast schon in Selbstaufopferung und bieten dann ihre Therapien für einen kleinen Beitrag an. Es gibt ein Unternehmen, was zum Beispiel Softplugs aus den Herzkranzgefäßen eliminieren möchte und das möchte es für $10 pro Monat anbieten. Spricht natürlich eine große Patientenpopulation an oder Menschen an und in Summe kommt dann auch viel Geld zusammen, aber das ist, glaube ich, eine schöne Sache, wenn das gelingt und ich bin einer der Ersten, der sich dafür bereit erklärt, die Atherosklerose zu vermeiden.
Du meinst aber Cyclarity, Entschuldigung.
Ganz genau, Cyclarity heißt das Unternehmen.
Cyclarity, weil die einen Wirkstoff verwenden, das finde ich auch so toll, die haben sich auch vorgestellt. Das ist das Cyclodextrin, Cyclo. Und das ist ja ein ganz, ganz günstiger Wirkstoff. Und da haben die ein Molekül reingeklemmt, das diese Plaque auflösen könnte. Das ist natürlich ein irrer Ansatz, weil das ist wirklich kostengünstig. Das ist genial.
Ja, $10 pro Monat ist, glaube ich, sehr gut verträglich für jeden.
Ja, meine Güte, um dann an Herzkreis. Die wollen ja Herzinfarkt und Schlaganfall komplett ausrotten. Ein so toller Ansatz, oder? Natürlich hochgehängt.
Wann bist du auf die Idee gekommen, ein dich intensiver mit Gesundheit auseinanderzusetzen?
Schon ganz, ganz lange. Ich habe Biologie studiert. Ich war Biologiestudienrätin und habe mich mit den Themen auch weiter dann, als ich Moderatorin war, intensiv beschäftigt, habe viele Wissenschaftssendungen moderiert etc. und auch etliche populärwissenschaftliche Bücher geschrieben über Immunsystem und viele andere Themen. Und dann habe ich, ich behaupte immer, das erste Longevity-Buch der Welt geschrieben. Ich hatte nämlich einen ganz, ganz hervorragenden Internisten, der Professor, nein, das ist gar nicht, Dr. Knobloch. Und der hatte mir, als ich, ich war vielleicht Ende 40, zu ihm kam, das war so 2006, ja, da war ich schon 50. Der hat mir gesagt, Frau Ruge, Ihre Blutwerte, der hat auch schon freie Radikale gemessen und sowas, da stimmt was nicht. Sie sollten sich auf Anti-Aging-Weise verändern. Damals hieß das noch Anti-Aging. Und Sie müssten zusehen, dass Sie gar keinen Zucker mehr essen, dass Sie kein Fleisch essen, dass Sie keine hochverarbeiteten Lebensmittel essen. Die und die und die Nahrungsergänzungsmittel. Wenn Sie das mit dem Schlafen nicht hinkriegen, ich habe immer nur so 4-5 Stunden geschlafen, dann wenigstens mentale Resilienz, wenigstens meditieren oder solche Dinge und so. Also er hat im Grunde schon ganz viele tolle Dinge, die wir heute wissenschaftlich sicher für Longevity einspannen können. Die hat er damals schon in seinem hohen Interesse zusammengetragen. Und mit dem habe ich das erste Buch geschrieben. Das hieß Länger, Jung und Gesund mit Nina Ruge und Dr. Knobloch. Und das war der Bertelsmann Buchclub. Kam 2008 auf den Markt und da war von Longevity eigentlich in der Form noch nichts zu hören. Und und seitdem habe ich mich für das Thema interessiert. Dann habe ich aber im Jahr 2016 auch wiederum durch Zufall einen Stammzellenexperten und Regenerationsmediziner getroffen, Dr. Duscher, der mir sagte, ich will gerne ein Buch schreiben zum Thema Longevity. Ich, hä? Was ist denn Longevity? Ach so, Anti-Aging. Und er kann aber nur wissenschaftlich schreiben, er kann nicht populärwissenschaftlich schreiben. Er wusste, ich habe das schon gemacht. Dann habe ich dieses Buch geschrieben, dann kam Corona. Dann hatte ich so viel Zeit, weil alle meine Jobs gecancelt wurden. Und dann habe ich gleich das zweite geschrieben. Beide wurden Spiegel-Bestseller, was niemand gedacht hätte, weil beide so dick sind. Eins 320, das andere 450 Seiten und das Zellbiologie des Alterns. Ja, und dann hat mich das so gepackt, dass ich auch keine anderen Jobs mehr annehme. Ich mache nur noch das seit 6-7 Jahren.
Ja, super. Du hast in 2021 ist dein Praxisbuch erschienen. Verjüngung ist möglich, wissenschaftlich erforscht. Was hilft wirklich? Was hilft denn jetzt wirklich?
Ja, du siehst es an den Kapiteln in dem Buch. Es sind die Lebensstilfaktoren betreffen, weil wir über die Zukunftstherapien einfach noch nichts Gesichertes wissen. Darüber schreibe ich übrigens jetzt das nächste Buch, das heißt Zukunftstherapien Stay Young, erscheint im März nächsten Jahres. Deshalb habe ich natürlich auch auf dem Kongress enorm lange Ohren gehabt, weil da viele der Zukunftstherapien auch vorgestellt wurden. Das ist wirklich ein bisschen spooky fast. Und in das Buch hat die Kapitel Ernährung. Was wissen wir gesichert? Deshalb habe ich so viele Experten. Weil es wird, wenn du dich da erkundigst oder wenn du mal im Internet surfst, du kriegst ja so viele widersprüchliche Informationen. Und deshalb habe ich mir gesagt, ich suche mir die besten Experten. Da ich mit dem ersten Buch so erfolgreich war, habe ich die auch alle gekriegt. Und die sollen mir jetzt bitte erklären, sollen den Lesern erklären, wie ist die beste Ernährung für gesunde Langlebigkeit, welche Bewegung im Alter, in der Jugend, Frauen, Männer, also ein bisschen bitte personalisiert. Was ist mit Hitze? Was ist mit Kälte? Was ist mit Schlaf? Mentale Resilienz habe ich noch nicht aufgegriffen damals, weil dazu gab es noch relativ wenig Studien. Das ist jetzt anders. Das würde ich unbedingt mit einbeziehen. Das tue ich jetzt auch in das neue Buch. Dann das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Von welchen wissen wir gesichert? Im Alter brauchst du davon mehr oder überhaupt erstmal was? Wie Coenzym Q10 zum Beispiel und in welcher Form bioverfügbar, bitteschön. Aber auch Hormonersatztherapie, also die körpereigenen Stoffe oder die in der Ernährung sind. Das ist die zweite Stufe der Longevity-Pyramide, nenne ich das immer. Unten sind die Lebensstilfaktoren, darüber kommen die Nahrungsergänzungsmittel und eben auch die Hormonersatztherapie. Da bin ich ein großer Fan, mache das selber schon seit 16 Jahren und bin damit extrem gut gefahren. Die Themen was dann kommt, wie Metformin vielleicht, also die Repurposed Drugs, die Medikamente, die schon eingesetzt werden, für ganz andere Zwecke, weil ja das Altern bisher nicht als Ziel der Behandlung gesetzt werden darf und daran darf in der Form auch nichts an Medikamenten erforscht und zugelassen werden. Also sind es andere Krankheiten, Metformin oder Rapamycin oder Acarbose oder SGLT2-Inhibitoren oder jetzt die Abnehmspritze GLP-1, die ja offensichtlich auch Langlebigkeitseffekte hat. All diese Sachen, die kommen jetzt, die Studien sind alle unterwegs und da werden wir, das sind so die low-hanging fruits, da werden wir bald hören, hey, es lohnt sich oder für den ist es gut und für den ist es vielleicht nicht gut. Das muss alles personalisiert werden.
Wie viel Prozent schreibst du ungefähr den Lebensstilfaktoren zu in der ganzen Thematik? Sind es eher 80%? Also ist es die klassische 80-20-Regel, dass du 80% über Lebensstilfaktoren beeinflussen kannst und 20% dient dann mehr der Optimierung?
Ja, dazu gibt es eben ganz wenig wissenschaftlich Gesichertes. Deshalb sagt ja auch Eric Verdon, der Chef des Buck Instituts, der ja wirklich einer der Stars in der Szene ist, Buck Institute for Research on Aging in Kalifornien, oder auch der Brian Kennedy, der ja auch auf dem Rejuvenation Summit war, der in Singapur der Chef des Center for Healthy Longevity ist. Die sagen alle, also die Langlebigkeitsfaktoren sind vor allem Lebensstilfaktoren. Was sie nicht sagen, ist, dass es natürlich noch nicht ganz gesichert, aber doch viele Nahrungsergänzungsmittel gibt und auch schon Repurposed Drugs, die uns da sehr helfen, und auch die Hormonersatztherapie. Deshalb würde ich jetzt aus meinem Bauch heraus, wie gesagt, es ist nicht wissenschaftlich gesichert. Das Thema Genetik ist, hat ja auch Eric Verdon gesagt, ist vielleicht noch kleiner als 20%, was den Alterungsprozess betrifft. Aber das Thema Lebensstilfaktoren bestimmt 50%, ja, im Augenblick. Das wird sich ändern mit den Langlebigkeitsmedikamenten. Aber dann, wenn du halt schaust, dass du kein leaky gut kriegst, also keinen löchrigen Darm, wenn du ihn hast, dass du versuchst rauszufinden, habe ich einen, dann eben muss ich eine ganz andere Dosis an Nahrungsergänzungsmitteln nehmen. Wenn ich ein Problem mit dem Magen habe und der Magensäure, die wichtig ist, wenn ich zu viel habe, Protonenpumpenhemmer nehme, dann muss ich vielleicht auch mehr von bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln nehmen, dass die überhaupt im Dünndarm ankommen. Und lauter so Dinge. Wenn ich Statine nehme gegen die Plaques, dann muss ich mehr Vitamin B12. Wenn ich Metformin nehme, muss ich mehr Coenzym Q10. Also das sind dann schon Nahrungsergänzungsmittel, die wirklich wichtig sind. Und dazu kommen auch die Studien noch nicht abgeschlossen. Aber dazu kommen Taurin, Kreatin, Spermidin und viele andere Nahrungsergänzungsmittel. Und dann für unsere Mitochondrien AKG. Urolithin A ist jetzt ein neues, das ja unglaublich vielversprechend ist. Ja, also da bin ich schon der Überzeugung, wenn ich da gucke, natürlich mich nicht überdosiere und nicht zu viel auf einmal nehme, weil man nicht weiß, welche Wirkungen, die vielleicht untereinander haben. Aber da denke ich schon, wenn wir jetzt bei 20 Genetik, 50 Lebensstil, 30% Hormonersatztherapie und Nahrungsergänzungsmittel, das würde ich schon mal schätzen.
Kurzer Zusatz zur Hormonersatztherapie. Da denken viele natürlich an Frauen in der Menopause, gilt aber auch für Männer. Ja, also ganz, ganz wichtig, dass die Männer sich da nicht vergessen und selbst mal überlegen und vor allem ihr Testosteron bestimmen lassen. Und dann entsprechend nachsteuern.
Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ich habe einen Podcast mit einem der Spezialisten, mit Dr. Puchter, gemacht, der auf Testosteron schwört. Aber er sagt halt auch, beim Mann viel schwieriger zu messen als bei der Frau. Und muss auch wirklich kontrolliert werden. Ne? Also man darf nicht überdosieren und muss genau gucken, was ist dann auch mit den anderen Hormonen. Das ist halt, das Hormonsystem ist ein unglaublich intelligentes und miteinander verwobenes, sodass man, wenn man da an der einen Stelle eingreift, immer gucken muss, wenn ich hier ziehe, wo quietscht es dann im Körper? Meistens positiv, aber gucken, ob es auch negativ sein kann.
Ein weiteres Element, das hattest du schon genannt, ist, was man unter Hormesis zusammenfasst, also Hitze- und Kälteexposition. Wie hältst du es mit dem Eisbaden zum Beispiel?
Die Kälte macht das Gift, wenn sie ganz
anders ist. Die Dosis macht das Gift.
Ja, die Dosis macht das Gift. Ja, also Reize, das ist ja das, worauf du anspielst.
Ja.
Reize auf unseren Zellstoffwechsel führen meistens zu einer Aktivierung von schützenden Stoffwechselprozessen. Und das ist natürlich bei Hitze und bei Kälte der Fall. Und bei Sauerstoffmangel oder bei zu viel Sauerstoff auch. Deshalb sind ja die Sauerstofftherapien Hyperoxie und Hypoxie jetzt auch im Kommen. Rotlicht scheint da auch eine Rolle zu spielen. Bestimmter Frequenzen. Und Kältetherapie ist für mich, also ich liebe eine extrem kalte Dusche morgens. Mhm. Ich habe aber das Renault-Syndrom. Das Renault-Syndrom ist so eine krampfartige, das genetisch, Zusammenziehung der Kapillaren an den Händen und Füßen, geht aber dann auch weiter. Und das ist total schmerzhaft und ich kriege dann grüne und blaue Finger. Das heißt also, wenn ich in kalten See gehe, sehe ich, also das ist echt fies, das mache ich nicht. Aber eine kalte Dusche auf jeden Fall. Und wenn ich die Zeit habe, und da muss ich offen gestehen, ich habe sie noch nicht genug, ich nehme sie mir nicht genug. Sauna und dann wirklich in die Kälte. Da habe ich kein Problem, da sind die Kapillaren so groß, so weit, dass sie sich zwar schockartig zusammenziehen, aber sie kriegen das gar nicht hin, ins Renault-Syndrom abzurutschen. Davon halte ich ganz, ganz viel. Die sogenannten Hitzeschockproteine werden aktiviert und vieles andere mehr. Auch da fehlen die Daten, wie jetzt wirklich welche Rolle prozentual für den positive Effekte für den Alterungsprozess da vielleicht zu verzeichnen wären. Aber davon halte ich ganz, ganz viel.
Entschuldigung. Ja, gerne.
Ich war jetzt gerade auf der FIBO, der großen Fitness- und Wellnessmesse in Köln. Da durften wir einen halben Tag zum ersten Mal Longevity Diagnostics und Interventionen, da ist ja auch die Wellnessindustrie und die Spas sind ja sehr interessiert. Da war ein Unternehmer, der hat ein Gerät vorgestellt. Das wurde in den USA entwickelt, die Technologie für Soldaten, die in der Wüste im Irakkrieg, also amerikanische Soldaten, gekämpft haben, die in der Hitze ziemlich schnell oder die leicht durchaus mal einen Hitzeschlag kriegen konnten. Da tut man die Hände, da passen nur die beiden Hände rein in das Gerät. Und dann kühlt man die auf minus, weiß ich nicht, also die erfrieren nicht, keine Sorge. Und das Ganze im Vakuum. Das heißt, die Kapillaren werden durchs Vakuum weit gehalten, aber die ganze Hand wird gekühlt. Und damit wird das Blut, das durch die Hand strömt, ganz schnell gekühlt. Das ist ein Effekt, der durchaus einer Kryotherapie, also dieser Eiskammer, entsprechen kann. Ja. Und dann ist das Blut, das zum Herzen und durch den ganzen Körper geht, gekühlt. Was finde ich einen irren Ansatz. Und nur einfach diese vielen positiven Ideen, die jetzt aus dem Boden sprießen, mal zu beschreiben.
Wie hältst du es mit Diagnostik und Wearables?
Ganz intensiv. Ich arbeite jetzt mit einer Longevity-Ärztin zusammen, einer der ersten, die in Deutschland wirklich gut ausgebildet ist in diesem Bereich. Also sie ist von der Ausbildung her Internistin, war an der Charité, ist gleichzeitig ausgebildete Stressmedizinerin und hat sich jetzt selbstständig gemacht. Also sie hat keine Praxis, das ist eine ganz neue Form, sondern sie geht zu ihren Patienten. Man muss sie privat bezahlen, die Anwendungen werden zum Teil von der Kasse getragen, also Blutuntersuchungen, aber sie selber muss man privat zahlen. Und sie hat die ganzen Biomarker, Blut, aber die vielen anderen, die auch so wichtig sind, wie Glucose, das ist auch wieder Blutmarker, aber auch Wearables nutzt sie mit und vieles andere mehr. Da mache ich jetzt für mich auch den Komplettcheck. Finde es sehr, sehr spannend, mich selber sozusagen zu entdecken. Und bin aber schon seit vielen Jahren du siehst es, wir sind hier mit Video verbunden, ich habe den Aura-Ring, ich habe hier Actia, das Armband, guck, wie mein Blutdruck ist. Und da habe ich tatsächlich erst festgestellt, dass mein Blutdruck jetzt mit dem Alter angestiegen ist. Ich hatte immer einen ganz, ganz niedrigen und immer wenn ich mal gemessen habe, war der mal ein bisschen höher, hat mich nicht gestört. Jetzt sehe ich, dass er insgesamt tatsächlich vom Level her ansteigt. Also da gucke ich mir vieles an und vor allem auch die Herzfrequenzvariabilität als Stressmarker, weil ich von dem Thema dermaßen besessen bin, Longevity, und so viel mache, dass ich schon ein bisschen in chronischen Stress gerutscht bin. Im Positiven, aber da unterscheidet in dem Fall mein autonomes Nervensystem nicht wirklich. Muss ich halt gucken, wie ich darauf reagiere. Aber ich finde es gut. Ja? Ich habe keine Angst davor. Ich weiß nur, ich kann dann darauf auch reagieren.
Das haben wir gemein. Ich liebe Daten und messe alles, was zu messen geht, über verschiedene Gadgets, die entweder am Körper oder teilweise im Körper sind, wie so ein kontinuierliches Glukosemessgerät. Ja.
CGM.
Und genau, und CGM. Und ich liebe Daten. Man muss aber damit auch umgehen können. Und das ist vielleicht auch nicht für jeden, weil ansonsten kann man sich auch leicht verrückt machen.
Hast du deine Ernährung geändert, nachdem du das CGM eingesetzt hast?
Ja. Sehr kohlenhydratarm, um ehrlich zu sein. Bis auf abends, da führe ich wieder Kohlenhydrate hinzu, weil ich die Kohlenhydrate für meine Serotoninproduktion brauche und damit besser schlafe.
Okay, aber du weißt, dass das Wachstumshormon, das so wichtig ist, das mag keinen Zucker. Und das produzierst du nur dann, wenn du vielleicht um 18 Uhr das letzte Mal was gegessen hast und dann nicht so viel Zucker. Und das Wachstumshormon hält jung.
Das stimmt.
Das sind wir im Dilemma.
Um ein bisschen ins Detail zu gehen, ich versuche 3 Stunden vorm Schlafengehen nichts mehr zu essen. Und das funktioniert für mich hervorragend.
Und du machst das Serotonin für das Schlafen verantwortlich, nicht das Melatonin.
Nee. Auch da schwierig, das zu messen. Ich meine, dass es das Serotonin ist, weil ich wirklich merke, dass ich, wenn ich komplett auf Kohlenhydrate verzichte, das habe ich auch gemacht für einen längeren Zeitraum, dass mein Schlaf, ich schlafe schlechter ein, ich schlafe nicht durch. Und mit ein wenig Kohlenhydraten am Abend funktioniert das ganz hervorragend und ich schlafe wie ein Baby.
Ja, und du bist ja auch ein junger, kräftiger Mann. Die ja, müssen, ja, da sind auch dieses Intervallfasten, auch Walter Longo, der Star unter den Ernährungsgerontologen, der sagt ja auch, hey, also übertreibt das mal nicht, wenn ihr jung seid. Ne? Und führt euch bitte alle Nährstoffe zu, die ihr braucht, auch Kohlenhydrate. Vor allem langkettige am besten natürlich, nicht unbedingt Rohrzucker.
Glaubst du, dass sich das Thema Longevity in der breiten Gesellschaft durchsetzen wird oder ist es eher ein Trend für so Geeks wie wir beide?
Ich bin total davon überzeugt, dass das zum ganz großen Trend wird. In den letzten 2 Jahren ist das ja explodiert. Ich arbeite jetzt schon 6, 7 Jahre daran. In den ersten 5 Jahren haben die mich immer noch gefragt, wollen Sie jetzt wirklich, dass wir 150 werden? Das ist ja schrecklich für die Bevölkerungsentwicklung. Das waren immer die Fragen. Und jetzt, auch unser Podcast, den wir erst im Februar gestartet haben, ist unheimlich explodiert. Und ich glaube, dass die Menschen sehr großen Hunger nach seriöser Information haben und nach Orientierung. Weil so viele jetzt auch auf diesen Zug schon draufgesprungen sind, und ich sage immer Snake Oil, ja, die dann irgendein Schlangengift verkaufen, und viel zu teuer und im Himmel ist Jahrmarktversprechen. Das ist also ein großes Interesse verbunden, aber auch mit einer gewissen Verunsicherung. Das ist, glaube ich, im Augenblick die Situation. Und wenn wir es schaffen, du und ich, seriöse Informationen breit zu streuen, dann werden sich die Menschen, glaube ich, sehr, sehr stark daran orientieren. Wir brauchen aber, und da können wir uns bitte nicht überschätzen, wir brauchen Mediziner, wir brauchen Lehrer, wir brauchen überhaupt Ausbildung und wir brauchen Politiker, die dieses Thema kapieren. Und die sagen, wir bringen das in die Bevölkerung. Wir fangen an mit den Lebensstilfaktoren, die zu ändern. Parallel gucken wir mit den Nahrungsergänzungsmitteln und Hormonersatztherapie. Und dann schauen wir mal, ob es Menschen gibt, die sagen, hey, also da möchte ich auch noch mehr machen. Aber so anzufangen und das in der ganz breiten Bevölkerung zu implementieren, das ist, glaube ich, das ist so Not am Mann. Und da sind aber auch ganz, ganz viele und gerade die jüngere Generation, die daran wirklich breit interessiert sind.
Ja, über Nahrungsergänzungsmittel sollten wir uns, glaube ich, nach dem Erscheinen deines nächsten Buches nochmal unterhalten. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema und das ist ein Dschungel, weil es ein nicht eng regulierter Markt ist. Und sich da durchzukämpfen, erfordert viel Energie und da wird dein Buch sicherlich helfen.
Ja, ich habe auch über Bioverfügbarkeitstechnologien geschrieben.
Ja.
Was gibt's denn da jetzt eigentlich schon? Und über die neue Generation der Nahrungsergänzungsmittel. Die alte Generation hatte ich ja im Buch davor.
Zum Abschluss, welche 3 Tipps möchtest du unseren Hörern mitgeben?
Ich glaube tatsächlich, dass die uns jetzt zuhören, sind ja schon die interessiert sind. Geh spielerisch mit dem Thema um, mach's dir nicht zu streng und hol dir Informationen, das denke ich ist schon, lass dich ein bisschen infizieren von diesem Healthy Longevity Virus und guck, hör unsere Podcasts und hör auf dich selbst. Sprich, beginn vielleicht mal zu messen und zu recherchieren, was sagen denn die Messwerte, die so ein Ring, so ein Badget, so eine Uhr mir sagen, was sagen die aus über mich? Und du kannst bei seriösen Quellen gut schauen, wie du dann deinen Lebensstil verändern kannst und dann guck, ob sich was verändert. Und dann nimm mal die Lebensstilfaktoren, über die wir gesprochen haben. Und fang mit kleinen Schritten an. Ich sage immer 80-20. 80% bleibt, wie es ist. Du darfst deinen Nachtisch essen, aber du lässt mal nachmittags den Kuchen weg. All diese Sachen. Also 20% änderst du. Und wenn du das wirklich geschafft hast und merkst, hey, es geht mir viel besser ohne diese Zuckerschaukel da, die immer wieder Lust auf Süßes, dann nimmst du die nächsten 20%, die du ändern willst. Und sei dir bewusst, dass ein großer Teil dessen, was Longevity bedeutet, mental basiert ist. Das heißt, wenn du ein sinnhaftes Leben führst, wenn du positive, tolle Kontakte hast und wenn du liebevoll mit dir selber umgehst. Also schau auch, dass du, und damit ist das autonome Nervensystem und dein gesamtes Hormonsystem verbunden, das sich reguliert zum Positiven. Also schau, dass du ein erfülltes und liebevolles Leben lebst. Dann tust du ganz viel für gesunde Langlebigkeit.
Ja, super. Vielen Dank, Nina. Vielen Dank für diesen spannenden Austausch. Ich freue mich, dass du weitermachst mit dem Thema, weil es ist eins, was mich sehr bewegt und du bringst Licht ins Dunkle mit deinen Büchern und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
Oh ja, bin ich unbedingt dafür. Ich danke dir.
Dankeschön.
Happy Day.
Die Fakten der Folge.
Mit der steigenden Lebenserwartung, insbesondere in Industrieländern, steigt auch die Herausforderung, die Gesundheit der älteren Bevölkerung zu erhalten. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die individuelle Lebensqualität, sondern auch auf die volkswirtschaftliche Belastung durch die Versorgung von Personen mit altersbedingten Krankheiten. Daher sollten wir uns aus dem Interview 1 unbedingt mitnehmen. Investitionen in Forschung und Entwicklung sind unerlässlich, um die menschliche Gesundheitsspanne zu verlängern und die Gesellschaften auf die zunehmende Alterung der Bevölkerung vorzubereiten. Unser Lebensstil spielt eine entscheidende Rolle für unsere Gesundheit. Aber auch medizinische Interventionen können einen großen Beitrag zur Langlebigkeit leisten. Von Medikamenten zur Vorbeugung, von altersbedingten Krankheiten bis hin zu innovativen Behandlungen wie dem Austausch von Blutplasma werden heute schon verschiedene Ansätze verfolgt, um den Alterungsprozess zu verlangsamen und die Lebensqualität im Alter zu verbessern. Ein wichtiger Aspekt, den wir aus dem Gespräch mitnehmen können, ist die Personalisierung von Ansätzen und Technologien. Von der Ernährung über Bewegung bis hin zu medizinischen Therapien wird zunehmend Wert auf individualisierte Behandlungswege gelegt. Durch die Integration von Wearables und Diagnostik können wir unsere Gesundheit besser überwachen und gezielt Maßnahmen ergreifen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Diese personalisierten Ansätze sind entscheidend für eine erfolgreiche Verlängerung der Gesundheitsspanne und für ein längeres, erfülltes Leben. Und schon sind wir wieder am Ende angelangt. Das war's mit Mission Gesundheit für diese Woche. Aber wir hören uns ja schon bald wieder. Denkt bis dahin daran, unsere Gesundheit ist das wertvollste Gut, das wir besitzen. Und wie Nina Ruge es auch heute so schön sagte, jeder Schritt, den wir tun, um unser Wissen darüber zu erweitern, ist ein Schritt in Richtung eines besseren Lebens, eines gesünderen Lebens.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder, mehr selbst kochen und Mahlzeiten vorbereiten. Das Kochen und Zubereiten von Mahlzeiten zu Hause hat nämlich eine Vielzahl von Vorteilen. Wenn du selbst kochst, hast du die volle Kontrolle über Zutaten, die du verwendest. Das ermöglicht es dir, gesündere Optionen zu wählen und den Gehalt an Fett, Zucker und Salz zu kontrollieren. So kannst du deine Mahlzeiten an deine individuellen Ernährungsbedürfnisse anpassen, sei es eine spezielle Diät, Nahrungsmittelallergien oder schlicht persönliche Präferenzen. Zusätzlich vermeidest du so Fertiggerichte. Das haben wir in der Folge 26 von Dr. Stefan Barth gehört. Diese Lebensmittel durchlaufen mehrere Verarbeitungsstufen und der Verzehr wird oft mit einer Reihe von Gesundheitsproblemen wie Übergewicht, Herzerkrankungen, Diabetes und anderen ernährungsbedingten Krankheiten in Verbindung gebracht. Daher wird empfohlen, ultraprozessierte Lebensmittel zu reduzieren und sich stattdessen auf eine Ernährung zu konzentrieren, die reich an frischem, unverarbeiteten oder minimal verarbeitetem Essen ist. Plane also auch mal deine Mahlzeit im Voraus, um den Bedarf an schnellen, verarbeiteten Lebensmitteln zu reduzieren. Bereite gesunde Snacks und Mahlzeiten vor, die leicht zugänglich sind, wenn du hungrig bist oder außer Haus isst, wie auf der Arbeit oder auf Reisen. Also mein Random Reminder in dieser Woche: Kocht selbst und bereitet eure Mahlzeiten vor. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.